Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachdenken zum Vordenken mit P&E. Mein Name ist Anneke Jonczek und ich darf unseren heutigen Gast Fritz Espenlaub vorstellen. Fritz ist momentan sogenannter trimedialer Volontär beim Bayerischen Rundfunk. Das heißt, er spezialisiert sich auf Medien, Fernsehen, Radio und Online. Davor hat er seinen P&E-Master in Bayreuth absolviert. Diese zwei Aspekte machen ihn zum perfekten Gast für unseren Podcast. Deswegen freue ich mich, dich heute interviewen zu dürfen. Hallo Fritz.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics.
Zum Anfang würde ich dir gerne die fünf kleinen Fragen stellen, die wir gerne hier in dem Podcast stellen. Und ich würde mich freuen, wenn du dich einfach schnell aus dem Bauch heraus beantworten könntest. Die erste Frage wäre: Was wolltest du als Kind werden?
Ich hatte extrem viele verschiedene Berufswünsche. Also ich wollte mal Kanalarbeiter werden. Es gab vor Ewigkeiten so einen Windows-Hintergrund mit so Rohren, den ich also irgendwie in den 90ern total cool fand und mir das so vorgestellt habe. Ich wollte mal Feuerwehrmann werden, weil ich dachte, also typischer Berufswunsch, aber mein Grund war, ich dachte, man muss da nie arbeiten, weil es halt nie gebrannt hat bei uns in der Straße. Und Erfinder wollte ich auch werden. Also so Daniel Düsentrieb-mäßiger
Erfinder. Viel Comics gelesen.
Das waren, glaube ich, so die Top 3. Ja, genau.
Ja, sehr viel. Und dann kannst du auch ganz viel Urlaub machen mit Daniel Düsentriebs Erfindungsmaschinen. Das fand ich immer ganz cool.
Ja, ich fand halt so die Vorstellung so cool, dass dann immer irgendwas explodiert und so und irgendwie man so ein Labor hat und dann kann man sich so kleine Roboter bauen und lauter so Sachen. Also so diese Technikbegeisterung war real. Auf jeden Fall zumindest so die Begeisterung für Technik, die so fantastisch ist irgendwie.
Was ist dein größter Punkt auf deiner To-Do-Liste heute? Beziehungsweise war? Ist schon abends.
Heute war es mehrere kleine Punkte, ein paar Weihnachtserledigungen machen. Dann habe ich meine Mama besucht. Das mache ich zurzeit im Advent häufiger, dass die nicht so alleine ist.
Wohnt die in der Nähe?
Hier in München. Die wohnt, nicht so weit weg hier, also selbe Stadt. Und dann habe ich ein bisschen rumgespielt mit, das war jetzt nicht auf der To-Do-Liste, aber das ist was ich zurzeit gerne mal mache, wenn ich Zeit habe, mit KI-Kunstgenerierung und ein bisschen mit Midjourney ein paar Artworks gemacht.
Ach krass. Was war deine Lieblingsparty-Location in Bayreuth?
Also ich wette, alle antworten hier Glashaus, ist so mein Gefühl. Ich muss aber zugeben, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingt, so die coolsten Partys, mit die coolsten Partys fand ich ganz allgemein die WG-Partys, die es immer so bei P&E gab. Und ich bin ganz besonders stolz auf die Partys, die wir bei uns in der Bismarckstraße 28 gefeiert haben. Ja. Da hatten wir in dem Haus auf 3 Stockwerken hauptsächlich WGs und haben dann immer quasi alle WGs im Haus gemeinsam gefeiert. Und dann hatten wir immer so ein großes Motto. Und jede WG hat das ein bisschen anders interpretiert. Also irgendwie einmal war Zeitumstellung und dann war Motto Zeit und dann hatte irgendwie Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart jeweils eine eigene Wohnung, wo die Leute in entsprechenden Kostümen gekommen sind und dann sich so untereinander ausgetauscht haben. Also das gilt vielleicht jetzt nicht als Party-Location, aber muss man auf jeden Fall erwähnen, glaube ich.
Nee, da können sich die jetzigen WG-Partygeber mal ein bisschen was abschauen. Darauf hätte ich auf jeden Fall auch Lust. Vielleicht können sich ja ein paar angesprochen fühlen.
Hab gar keine Zweifel, dass immer noch entsprechend gutes Angebot in Bayreuth herrscht.
Stimmt. Wer ist dein größtes Vorbild?
Mein größtes Vorbild? Man muss schnell antworten und aus dem Bauch raus.
Oder ne?
Mir fällt gerade, also es gibt gerade, ist ein bisschen eine langweilige Antwort, weil ich ja eigentlich jetzt irgendeinen Journalisten oder eine Journalistin wahrscheinlich nennen müsste. Ich lese zurzeit ganz gerne Bücher und höre mir Podcasts an, wo Robin Hanson zu Gast ist. Das ist ein Ökonom, der so ein bisschen ein schräger Vogel ist, weil der zu so ganz komischen Themen Bücher schreibt und auch wirklich akademische Papers schreibt. Also der hat zum Beispiel jetzt vor kurzem ein Paper rausgebracht über Aliens und wie wir das erklären können, dass wir als Menschheit noch nicht mit Aliens in Kontakt gekommen sind, und hat so ein anderes Buch, das ich gerade von ihm lese, The Age of M heißt es, über Brain Emulations, also die Frage, wie unsere Gesellschaft aussieht, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir Gehirne, wo wir unser Bewusstsein in Computer hochladen können und was das bedeutet. Und er geht dann halt da total mit so einer wissenschaftlichen Herangehensweise heran, mit derselben Herangehensweise, die man normalerweise halt eben in der VWL auf typische VWL-Themen anwendet, aber halt ein bisschen an so Sci-Fi-Themen. Und das finde ich irgendwie enorm geil, weil es halt irgendwie was total Originelles ist. Also dann kommen total originelle Sachen raus, weil es halt nicht so das klassische Sci-Fi, sondern fast wie Wissenschaft, aber es ist auch nicht die klassische Wissenschaft, weil er ja nicht in so einem wissenschaftlichen Thema unterwegs ist. Ich weiß es auch nicht, ob ich da sagen würde, er ist deswegen mein Vorbild, aber ich finde es cool, wenn Leute, also zu sehen, wenn Leute so ein bisschen so von den bekannten Pfaden so ein bisschen abweichen und irgendwie verrückte Kombinationen von verschiedenen Themengebieten irgendwie hinkriegen.
Ja, kenne ich, finde ich auch ganz faszinierend. Zum Beispiel die Kurzgesagt-Videos auf YouTube, ich weiß nicht, kennst du die? Die machen ja auch crazy, crazy Ideen, versuchen die einfach mal wissenschaftlich irgendwie nachzuvollziehen, ob das möglich wäre oder...
Genau, ja.
Genau. Ach, cool. Sehr spannend.
Geht genau in die Richtung, ja.
Worauf freust du dich diese Woche am meisten?
Diese Woche freue ich mich, also ich habe, wir haben jetzt noch eine Woche einen Kurs bei uns im Volo zur Moderation und Interviewführung und haben da dann auch konfrontative Interviews, wo ein paar PolitikerInnen zu uns zum Bayerischen Rundfunk kommen, zu uns in den Volos und dann quasi wir mit denen konfrontatives Interview üben. Also sprich, das sind alles Politiker, wo wir dann alle, ja, wo es dann darum geht, nicht einfach nur so ein nettes Wohlfühlinterview zu machen, sondern wirklich den Leuten so auf den Zahn zu fühlen und die vielleicht irgendwie bisschen auf den, also festzunageln auf irgendwas. Und das ist, glaube ich, das macht schon Spaß, glaube ich.
Freust du dich darauf oder hast du auch ein bisschen Angst? Beides, oder?
Nee, eigentlich freue ich mich hauptsächlich. Also es ist, das Schöne ist ja, dass das in einem relativ angenehmen Rahmen ist. Also ich weiß, dass es nicht gesendet wird. Das ist natürlich schon, also es wird aufgenommen und wir kritisieren das dann in unserem Kurs und so.
Ja.
Aber es geht jetzt in dem Sinne um nichts. Also ich habe jetzt nichts zu verlieren. Es ist nicht so, dass ich mich irgendwie blamieren könnte oder sowas in der Art, sondern es ist einfach nur zum Lernen da. Und dann bin ich bei sowas dann meistens dann doch, also natürlich nervös in dem Moment, weil man halt schon, das ist ja schon so ein bisschen so eine kleine Kampfsituation, so ein Interview, wo man als Interviewer und der Interviewte, die interviewte Person unterschiedliche Ziele haben. So wie wenn man halt einfach so ein schwieriges, persönliches Gespräch mit jemandem hat, dann kommt man ja auch so ein bisschen, ne? Das Herz schlägt ein bisschen schneller und man kommt vielleicht und fängt an zu schwitzen oder so. Aber abgesehen davon macht es einfach, glaube ich, viel, viel Spaß und da freue ich mich schon drauf.
Was braucht man dafür? Eine kleine Nachfrage? Also eher Schlagfertigkeit oder was musst du damit bringen, um irgendwie...
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man extrem gut zuhören muss und schnell denken muss. Also du musst merken, wenn die Person, also du weißt, dass auf der anderen Seite sitzt jemand und der möchte oder die möchte gut dastehen am Ende oder vielleicht irgendwas nicht rausrücken oder so und vielleicht arbeitet dann mit bestimmten Phrasen oder sowas, die irgendwie so klingen, als ob es eine Aussage wäre, aber vielleicht gar keine Aussage sind. Und dann musst du merken, in dem Moment widerspricht sich die Person vielleicht. Und dann gehst du rein und sagst, Moment mal, aber sie haben doch eigentlich das gesagt oder so. Du solltest auch gut vorbereitet sein, dass du entweder in deinen Notizen oder halt in deiner eigenen Vorbereitung im Kopf so ein bisschen dich mit der Person beschäftigt hast, weißt, was bestimmte Positionen sind, die vielleicht in der Vergangenheit vertreten hat, die sich widersprechen und wo man dann einhaken kann. Und dann muss man die Geistesgegenwart einfach mitbringen, dass man dann auch sich traut, reinzugehen und dass man dann auch vielleicht ein bisschen frech ist und auch mal sich traut, jemanden zu unterbrechen, selbst wenn es irgendwie Ilse Aigner ist oder Markus Söder oder halt irgendjemand, den man vielleicht sonst nur irgendwie aus dem Fernsehen kennt, wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Interviews hat.
Wer ist dein Interviewpartner?
Also eigentlich sind das Skills, die durchaus auch, glaube ich, auch, wo man im P&E-Studium so ein bisschen drauf vorbereitet wird in diesen Diskussionen, die man da gerne mal führt.
Ja. Ja, ich weiß nicht, also im Bachelor haben wir jetzt auch Logik zum Beispiel gemacht, da haben wir auch so ein paar Fallacies betrachtet, irgendwie so Loaded Question oder so, welche Sachen halt, die, glaube ich, da ganz gut, also ganz gut zur Hand gehen.
Auch das kann gutes Training sein, ja. Mein Interviewpartner, weil du gerade gefragt hast, ist, wir haben zwei, glaube ich, und ich habe Ludwig Hartmann, das ist der Fraktionsvorsitzende von den Grünen im Bayerischen Landtag. Und dann von den Freien Wählern eine, wo ich leider gerade den Namen nicht im Kopf habe.
Hoffentlich hört sie es nicht.
Die, Ja, also ich werde mich natürlich noch sehr gut vorbereiten.
Ich hoffe doch. Alles. Gut, hättest du Lust, ein bisschen zu deinem Bachelor was zu erzählen, was du gemacht hast, wo und warum?
Klar, gerne. Ich habe, das ist gefühlt schon ewig her, bevor ich nach Bayreuth gegangen bin, habe ich Philosophie studiert, nur Philosophie im Bachelor in München an der Hochschule für Philosophie. Und das hat mir sehr gut gefallen, was dann auch natürlich der Grund war, warum ich im Master auch zumindest teilweise Philosophie weitergemacht habe. Mhm. War aber ganz anders als in Bayreuth. Das war viel kontinentaler, sage ich jetzt mal, oder eine Bandbreite. Also es hatte so eine Bandbreite, also Bayreuth ist ja relativ schon eingeschränkt von den Themen
und
her.
Und analytisch, glaube ich.
Und auch von der Methodik her ist es sehr analytisch und so. Und du hast jetzt, ich weiß es nicht genau, wie es im Bachelor aussieht, aber im Master zum Beispiel hatten wir jetzt keine Kurse zu Nietzsche oder sowas in der Art. Ja. Oder? Also da gab es ganz viele Sachen, also weißt du, so irgendwie Augustinus, glaube ich, hast du auch irgendwie lange suchen müssen. Mhm. Und das war cool an dem Bachelor, dass man einmal in so den Grundmodulen und den Grundvorlesungen über 6 Semester verteilt einmal durch die ganze Philosophiegeschichte durchgegangen ist, also durch die natürlich irgendwie, sag ich mal, europäisch geprägte Philosophiegeschichte, also von den Griechen über eben mittelalterliche Philosophie und dann Neuzeit und dann irgendwie heute und dann systematisch durch so verschiedene Bereiche, also politische Philosophie, Ethik, aber dann auch so Sachen wie irgendwie das Leib-Seele-Problem, also oder irgendwie Philosophy of Mind und solche Sachen. Und viel von dem hatte ich damals das Gefühl, dass ich jetzt dachte, so eigentlich brauche ich das in meinem Leben nicht und so, und war dann eigentlich auch ganz froh, dass ich mich in meinem Master so ein bisschen, war ganz, ganz froh eigentlich mit dieser Spezialisierung, die einhergegangen ist mit dem. Aber das Coole ist, dass ich jetzt rückblickend ganz viele dieser Themen dann irgendwie froh bin, dass ich so ein bisschen was drüber weiß, weil zum einen es spannende Themen sind, die irgendwie mir Bock machen. Also ich finde es halt geil, über irgendwie Bewusstsein nachzudenken, selbst wenn ich das jetzt nicht beruflich machen möchte, also nicht als akademischer Philosoph machen möchte, aber ich finde es trotzdem ein spannendes Thema. Und es hilft ja auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel Wissenschaftsjournalismus machen möchte, was so ein bisschen was ist, was ich gerne machen möchte, dann kann ich jetzt ganz gut in verschiedenen Bereichen mich reindenken, weil ich dieses Hintergrundwissen aus meinem Bachelor habe.
Zum Beispiel, wenn du über KI nachdenkst oder kannst du da konkrete Beispiele nennen?
Ja, also KI ist kein schlechtes Beispiel, weil es auf der einen Seite ein super relevantes Thema ist, also so eins der großen Themen, würde ich sagen, in der aktuellen Zeit und wird immer noch größer. Und ich denke, früher oder später kommen wir an den Punkt, wo dann wir halt auch öffentlich darüber reden werden, dass diese Modelle so dermaßen lebensecht sind, dass viele Leute oder mehr und mehr Leute die Frage stellen, ist das denn jetzt, also müssen wir nicht davon ausgehen, dass da vielleicht wirklich ein Wesen mit uns redet, das ein Bewusstsein hat und hat das irgendwelche moralischen Implikationen und so. Und dann, wenn man dann solche Debatten, wenn die irgendwann aufkommen werden, kann ja auch sein, dass das noch eine Weile hin ist, aber ich glaube, so lang ist es nicht mehr hin, dass die Leute zumindest sich diese Frage stellen, dann ist es, glaube ich, gut, also schon so ein bisschen so in dieser philosophischen Tradition sich auszukennen, die es ja seit irgendwie Jahrzehnten gibt, wo darüber geredet wird, was ist denn eigentlich Bewusstsein?
Ja. Bist du mit irgendeiner konkreten Intention ans Studium rangegangen oder weil es dich einfach interessiert hat?
Einfach wirklich nur, weil es mich interessiert hat. Ich glaube, ich habe schon mit 16 oder so Leuten erzählt, ich will mal Philosophie studieren, aber ich hatte damals noch gar keine Ahnung, warum eigentlich oder was das ist. Mhm. Also ich hatte nur irgend so ein Buch, so die philosophische Hintertreppe hieß das von, ich weiß gar nicht mehr auswendig den Autor. Das habe ich irgendwie mit 15 gelesen und ich fand das irgendwie cool und so und habe dann aber nie so wirklich ernsthaft drüber nachgedacht und habe dann aber, glaube ich, einen coolen Lehrer gehabt in der Schule, in der Oberstufe, im Leistungskurs Sozialkunde, Geschichte, wo wir ganz viel so politische Philosophie auch schon gemacht haben. Also John Locke und Rousseau und die ganze Geschichte, diese Denkgeschichte, Gewaltenteilung und so weiter und so fort. Und was ist überhaupt staatliche Legitimität und so. Und das hat dann irgendwie, dazu geführt, dass ich dann nach meinem Abi das Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen. Also ich weiß noch, dass mein Gedanke war damals der, dass ich mir dachte, so diese Fragen sind irgendwie so zentral und fühlen sich für mich so wichtig an. Also diese ganzen Fragen, wie sollen wir leben und was bedeutet es überhaupt, Mensch zu sein und so, dass ich irgendwie keine Lust habe, jetzt einfach BWL zu machen, ja, oder Ingenieur oder sonst irgendwas. Und dann mit irgendwie 65 zu merken, ich habe nie darüber nachgedacht, was eigentlich ein sinnhaftes Leben ist und wie ich eigentlich leben will und so. Und jetzt könnte ich ja nochmal, weißt du, oder mit irgendwie Ende 40 oder Anfang 50 irgendeine Midlife-Crisis haben, jetzt studiere ich Philosophie, sondern damals dachte ich so, das mache ich jetzt und ich meine, ich bin eh jung und es ist sowieso wurscht, ob ich da jetzt irgendwie 1, 2 oder Jahre noch irgendwas studiere, was jetzt nicht direkt mit dem Berufsleben zu tun hat. Und das haben mir dann irgendwie meine Eltern auch durchgehen lassen.
Das ist ja nett.
Ich glaube, die haben es irgendwann auch bereut. Aber dann habe ich das gemacht und ich hatte lustigerweise auch damals schon das Ziel, Journalist zu werden, dass ich dann, von dem ich mich dann eine Weile lang wieder verabschiedet habe für ein paar Jahre, aber da dachte ich auch, dass es nicht ganz schlecht ist, dann Philosophie zu haben und dann, so habe ich mir das vorgestellt, dann die Fähigkeit zu lernen, sich irgendwie schnell in neue Themengebiete einzudenken.
Ja, genau, apropos Journalist, also du hast neben dem Bachelor als freier Journalist bei der Süddeutschen gearbeitet, oder?
Genau, also ich habe nach meinem Abi, habe ich so ein Jahr Pause gemacht, das war damals noch nicht was irgendwie alle gemacht haben, aber irgendwie, ich weiß nicht, also bei mir war, ich dachte das irgendwie so, ja, okay, warum nicht? Und habe da dann auch bei einer Zeitung in Mexiko ein Praktikum gemacht und bei der Süddeutschen Zeitung auch ein Praktikum gemacht und habe danach, nach diesem Praktikum, weitergearbeitet, so ein bisschen als freier Mitarbeiter neben dem Studium. Und war dann bei der, also das war wirklich nur sehr sporadisch, das klingt immer fancier, als es ist, aber es war wirklich, also ich habe einfach so ab und zu mal ein Artikelchen geschrieben, also jetzt nichts Aufsehenerregendes.
Wie waren deine Erfahrungen damit? Also was war so die Reaktion? Wurde es gut aufgenommen oder wie war so die Journalistenwelt damals, vor langer, langer Zeit?
Ja, damals fand ich die irgendwann ganz, ganz schrecklich. Also ich fand am Anfang, hat mir das gut gefallen, diese Vorstellung. Und je mehr ich dann aber zu der Zeit, also das war so 2013 bis 2015 ungefähr oder 2012 bis 2014, irgendwie so um den Dreh rum, da hatte ich dann das Gefühl, ja, irgendwie ist das richtig schlecht für Berufseinsteiger hier, dieses ganze Business. Also es sind lauter Leute, die enorm begeistert sind für diesen Job und ganz viel mit Herzblut bei der Sache sind. Und zumindest damals, 2013 und 2014, in diesem Printbereich, wo die Zeitungen noch nicht so ganz rausgefunden hatten, wie sie online auch Geld verdienen können mit ihren Artikeln, also diese ganzen Paywalls, die wirklich funktioniert haben, die gab es damals noch nicht. Also die haben eigentlich alle, also SZ und Spiegel, und haben eigentlich fast alle Geld verloren auf ihren Websites. Also ich glaube, Spiegel kam so ein bisschen bei plus minus null raus, hieß es damals immer. Und irgendwie die Bild hat ein Plus gemacht, aber sonst haben eigentlich alle ein Minus gemacht mit ihren Online-Auftritten. Und gleichzeitig sind die Auflagen von den Printzeitungen immer runtergegangen und so. Und der Effekt war, dass ganz schlecht gezahlt wurde eigentlich für BerufseinsteigerInnen, weil die halt mit Feuer und Flamme und Herzblut bei der Sache waren und dann auch gesagt haben, ja okay, aber das ist jetzt eine super Gelegenheit für mich, bei der Süddeutschen als freier Mitarbeiter zu arbeiten. Ja. Das mache ich ja auch für wirklich einen absoluten Hungerlohn. Und das war dann einer der Gründe, warum ich irgendwann das Gefühl hatte, ich gehe jetzt weg von dieser Philosophie-Journalismus-Schiene. Und ich habe dann irgendwie in Bayreuth gesehen, es gibt da diesen P&E-Master. Und habe dann gemerkt, dass das so thematisch irgendwie ganz viel mit Fragen, gut zu Fragen passt, die halt die Fragen waren, die mich interessieren, weil ich eben mich immer so an diesen damals ganz stark interessiert habe für so diese gesellschaftlichen Zusammenhänge, die dann irgendwie oft über so Wirtschaftskanäle ja auch ablaufen. Und habe dann gemerkt, ich glaube, dass das erstmal für mich nicht das Richtige ist, in den Journalismus zu gehen. Und ich habe damals nie dran gedacht, ich könnte ja auch mal mit Radio oder Fernsehen das probieren. Ich habe immer nur an Zeitung gedacht.
Ja, es ist auch so das klassische Bild.
Ich einfach nicht fantasievoll genug, glaube ich. Ja, genau, genau. Also ich kannte auch niemanden im Radio und so. Irgendwie kam ich da gar nicht drauf.
Ja, hat man aber auch das Gefühl, dass das eine sehr hohe Eintrittsschwelle hat. Also dass das irgendwie alles nur über Kontakte irgendwie weitergegeben wird und hier und da. Also finde ich, so kommt es dem Außenstehenden vor.
Ja, das ist interessant. Also das kann ich lustigerweise gar nicht so gut beurteilen, weil ich weiß es nicht, ob wir chronologisch vorgehen wollen oder...
Nee.
Oder wie das dann ist. Also ich bin dann eher so durch Zufall wieder zurückgekommen zum Journalismus.
Ja.
Wir können auch gerne das chronologisch machen,
dann
erzähle
ich
das nachher irgendwie detaillierter.
Ja, genau. Dann lass doch erstmal ganz kurz überlegen, also der P&E-Master. Dann bist du sozusagen vom Journalismus ein bisschen weggekommen und hast gesagt, okay, ich möchte jetzt auch ein bisschen Economics in mein Studium reinbringen. Wie war das denn für dich, irgendwie so von nur Philosophie auf halt diesen interdisziplinären Bachelor, ein bisschen Economics und sowas, schwer für dich da reinzukommen oder... Ging's?
Ja, schon. Also es hat mega Bock gemacht und ich glaube, dass es so ein paar Entscheidungen in meinem Leben gibt, wo ich sagen würde, die waren enorm weichenstellend und prägend und waren eigentlich ziemlich gute Entscheidungen, und die Entscheidung nach Bayreuth zu kommen war eine davon.
Mhm.
Ich habe dann zwischendrin auch viel mit dem gehadert in meinem Master. Aber rückblickend bin ich extrem froh drum, und es war aber schon schwierig. Also es war gerade am Anfang, weil ich halt irgendwie, ich war jetzt nie so der Mathe-Checker so in der Schule schon nicht. Ich habe das auch alles abgelegt dann, und weil ich halt immer dachte so, ja, ich bin so ein kreativer Kopf und ich schreibe gerne und bla bla bla. Und dann hatte ich irgendwie ewig kein Mathe mehr gemacht und auch in meinem Bachelorstudium mehr überhaupt gar nichts mit Mathe gemacht. Und dann kam ich nach Bayreuth und ich musste quasi, bevor ich in den Master konnte, 2 Semester P&E-Bachelor mit studieren für so Mikro, Makro 1 und 2 oder so. Mhm. Und halt irgendwie die ganzen Grundlagen in Statistik und in MP.
Ja.
Und da habe ich schon, das war schon eine komplett neue Welt für mich. Und habe das aber irgendwie in den 2 Semestern dann auch irgendwie geschafft, da diese Transition zu machen und mich da so reinzufuchsen, und bin dann in den Master gekommen und habe, glaube ich, also ich glaube, dass das wirklich so am meisten bisher in meinem Leben so wirklich meine Art, über Dinge nachzudenken, verändert hat und auf eine gute Art verändert hat. Also irgendwie in meinem Philosophie-Bachelor war ich selber noch irgendwie sehr unfertig, sage ich jetzt mal. Also ganz viele Gedankengänge sind da so angestoßen worden und so. Aber mir hat das dann irgendwie, ich fand das total, und es hat auch Bock gemacht, dann irgendwie Kant und Aristoteles irgendwie im Original zu lesen. Also nicht griechisch im Original, aber quasi Kant zum Beispiel. Also wirklich an
dem
Text zum Beispiel.
Das hättest du jetzt nicht erläutern müssen, da wären alle ganz beeindruckt gewesen.
Auf jeden Fall. Also es hat schon Bock gemacht, so auf die Art und Weise Philosophie zu machen. Also wirklich so dieses Oldschool-mäßige, man setzt sich hin, wirklich mit den Klassikern und ballert die sich rein und so. Und ich fand es dann aber im Master richtig cool, diese Hardcore, diese simple analytische Sache. So, ich habe einen Essay, hier ist die Struktur, irgendwie Premise 1, 2, 3 und dann meine Conclusion und so. Und alle überflüssigen Worte weg. So, also keine Literatur, keine irgendwie, es geht nicht darum, schöne, blumige Sprache zu haben, sondern es geht darum, klare Gedanken auszuformulieren. Und das fand ich geil. Das war das eine, was mich sehr beeinflusst hat in der Zeit in Bayreuth und was ich mir wirklich mitgenommen habe und was mir auch jetzt noch super viel bringt und hilft. Und das zweite war dann der VWL-Aspekt, also dieses sich bewusst machen, wie mächtig es ist, also so ein bisschen Statistik zu verstehen und in diesen Kategorien über die Welt nachzudenken und sich klarzumachen, dass aussagekräftige Anekdoten erstmal halt einfach nur Anekdoten sind und noch nicht unbedingt die über Kausalzusammenhänge was sagen. Und diese Kausalzusammenhänge sich klarzumachen, wie schwierig das ist, denen auf den Grund zu kommen, selbst wenn man dann empirische Studien hat und empirisch arbeitet und so. Und dann da wirklich so eine Intellectual Humility zu entwickeln. Also sich wirklich erstmal wirklich selber zu hinterfragen, so ist das, wie die Welt funktioniert? Wie komme ich denn zu dieser Überzeugung, die ich habe? Kann ich mir bei der sicher sein? Was sind die Dinge, die ich vielleicht erstmal für mich abklären muss, um bei dieser Überzeugung ein gewisses Confidence entwickeln zu können und so? Und das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt und hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und ich fand das schon, also mir hat das schon viel gegeben. Also diese Kultur, die Leute, die sowohl im Bachelor die Leute als auch im Master die Leute, ich habe da ganz viel Spaß gehabt.
Waren es unterschiedliche Arten von Leuten im Bachelor und im Master?
Ja und nein. Also ich glaube, das kann manchmal nervig sein. Ich persönlich glaube, manchmal hat es mich auch genervt, aber ich bin selber so und deswegen hat es mich oft auch gar nicht genervt. Also tendenziell Leute, die das studieren, diskutieren gerne.
Ja.
Das wird dich, glaube ich, nicht überraschen.
Ja.
So, und ich finde das aber cool. Also das ist das, was die Leute im Bachelor mit den Leuten im Master gemeinsam haben.
Mhm.
Also wirklich so sich nicht abfinden wollen mit einfachen Antworten und simplen Narrativen und Erklärungen und wirklich zu sagen, okay, aber Moment mal, also genau das, was ich gerade gemeint habe und das aber wirklich immer und immer wieder und so und man muss natürlich so ein bisschen, glaube ich, auch gucken, dass man ab und zu dann mal den Herrgott einen guten Mann sein lässt mit der Diskussion und irgendwie ins Glashaus geht und einfach mal eine Runde irgendwie tanzen geht oder sowas in der Art, also ein bisschen irgendwie nicht ewig da in diesem
Diskussionsmodus
irgendwie Bubble da unterwegs ist.
Ja.
Aber ich fand das sehr anregend. Und ansonsten, mein Gott, ich meine, die Bachelor-Leute sind halt Bachelor-Leute, die sind halt noch ein bisschen früher im Leben und noch ein bisschen, denen ist vielleicht ein bisschen weniger klar, wo sie beruflich hinwollen. Und die Master-Leute sind halt in der Regel ja auch ein bisschen älter und ein bisschen mehr schon ausgerichtet auf Berufsleben. Und natürlich macht das einen Unterschied, aber das, die Master-Leute gehen vielleicht nicht ganz so krass auf ganz so viele Partys wie die Bachelor-Leute und so weiter und so weiter.
Apropos Berufsleben, also warst du dann im Master ausgerichtet auf ein Berufsleben, nachdem Journalismus dann für dich nichts mehr war in dem Moment?
Ja, schon. Also ich habe irgendwie dann angefangen, also mir ging es so, dass ich aus dem Philosophie-Bachelor und ich glaube auch damit bin ich nicht ganz alleine im P&E-Universum gewesen, irgendwie enorm das Bedürfnis hatte, jetzt was Gutes zu machen so und einen guten Impact irgendwie zu haben oder so und die Welt irgendwie besser zu machen und so weiter. Und für mich war dann auch damit überhaupt nicht Alleinstellungsmerkmal, sondern ich glaube, das gibt auch viele, die es machen. Für mich waren dann so internationale Organisationen total interessant. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht beim Auswärtigen Amt mal.
Ja, in New York, oder?
Nach diesem ersten Jahr im Bachelor. Genau. Ja. Da war ich bei den Vereinten Nationen, der deutschen Vertretung bei den Vereinten Nationen, während der 70. General Assembly und dem Gipfel zur Verabschiedung der Sustainable Development Goals.
Wie bist du dran gekommen?
Ich habe mich da einfach beworben.
Ja.
Ich hatte auch gar kein Forschungsgespräch. Die haben einfach so eine Plattform gehabt und dann konnte man Bewerbungen da einreichen, hochladen. Und da haben die sich dann die rausgepickt, wo sie rein basierend auf dem Bewerbungsschreiben und dem CV, die irgendwie am besten fanden.
Mhm.
Und denen dann, glaube ich, einfach das Praktikum angeboten. Also zumindest gehe ich davon aus, dass das bei allen so war. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass...
Du hast so überzeugt
nur bei mir
mit deinem Philo-Studium.
Nee, glaube ich nicht. nein. Also ich glaube, der Grund war, ich habe meine Bachelorarbeit über Gerechtigkeitstheorien im Kontext von Klimawandel und Entwicklung geschrieben. Also so Verteilungsgerechtigkeit und so von Zertifikatehandel damals noch.
Ist ja fast ein bisschen ökonomisch, oder? Also Zertifikatenhandel. Also da war ja schon Tendenz.
Genau. Es ist kein Zufall, dass ich dann in Bayreuth gelandet bin. Das meinte ich ja vorhin, dass das die Themen waren, die mich schon in meinem Bachelor... Irgendwie hat mich alles so, ich hatte das Gefühl, Leib-Seele-Probleme, schön und gut und ich meine, freier Wille hin oder her, das kann alles
aber
irgendwie interessant
Impact.
Sein, darüber zu reden, aber ich will jetzt quasi mich mit der echten Welt beschäftigen und mit dem, wie wir wirklich das Leben vielleicht verbessern können für die Leute oder so oder was das überhaupt heißt, Leben verbessern zu wollen oder zu können.
Ja.
Und habe dann für diese Bewerbung das halt so ein bisschen geframed als, also ja und hier und irgendwie, ich gucke mir diese Argumente an, die auch in der internationalen irgendwie Klimadebatte ganz oft vorgebracht werden. Also das war damals auch noch ganz stark so, dass China und Indien halt gesagt haben, hey, aber also historisch gesehen habt ihr ja viel mehr Emissionen gehabt im reichen Westen und wir wollen jetzt nachholen und so. Und das war dann, glaube ich, so einer der Gründe, warum ich dann dieses Praktikum hatte. Und das war auch cool. Ich habe danach gemerkt, ich will nicht zum Auswärtigen Amt. Ich dachte davor immer, ich will zum Auswärtigen Amt. Mhm. Und habe danach gemerkt, das ist mir viel zu starr und hierarchisch und viel zu wenig selbst, was man machen kann. Und im Endeffekt halt einfach nur eine Art von High-Class-Event-Manager für andere Leute zu sein. So, was ja auch, also es war spannend und so, aber ich hatte das Gefühl,
dein kreatives Herz hat geblutet.
Wenn man das so sagen möchte. Ja. und habe dann aber trotzdem, bin dann trotzdem so ein bisschen bei dem so geblieben und habe dann mich sehr stark, war da beeinflusst von meinem Mitbewohner und Vorgänger hier in diesem Podcast, dem Marc Stöckli, der sich super krass auf so Econometrics ausgerichtet hatte, also auf empirische Wirtschaftsforschung. Und das habe ich dann auch gemacht in meinem Master. Also ich bin dann relativ nach diesen Core-Modules weggegangen von der Philosophie und hin eben zu diesen MP-Sachen. Hab dann ein paar, dann sind so ein bisschen so die Irrungen und Wirrungen losgegangen. Also ich wusste, ich will nicht mehr Journalist werden. Mhm. Und ich wusste, Auswärtiges Amt ist irgendwie cool, aber vielleicht auch nicht so ganz das Wahre. Ja. Und dann habe ich eine Möglichkeit gehabt, zu promovieren in Bayreuth und habe mich da dann irgendwie davon verlocken lassen, weil Doktortitel ist ja irgendwie auch cool. Klingt und gut. So und auch prestigeträchtig und ist es in einem empirischen Bereich. Das ist ja auch super, wenn man das gemacht hat, weil dann hat man in der freien Wirtschaft danach so viel Möglichkeiten und bla 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 bla. Und habe das dann angefangen und auch da wieder gemerkt, ach, irgendwie auch nicht ganz das Wahre.
Woran hast du es gemerkt?
Ich habe mich immer überfordert gefühlt. Ich hatte mega Imposter-Syndrom. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, scheiße, alle um mich rum checken wirklich Starter und Coden und Diff-in-Diff und irgendwelche ökonometrischen Methoden und so. Und ich gucke mir das immer nur ab von anderen Leuten um mich rum und versuche so ein bisschen mitzuhalten und gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und ich hatte dann so eine paradoxe Situation, dass ich dieses Angebot angenommen hatte zur Promotion. Und gleichzeitig aber noch nicht mein Econometrics-Master-Kurs, ich weiß gar nicht mehr, MP4 oder was das dann wäre, auf oder 5, ich weiß es nicht mehr, also quasi dieser Econometrics-Kurs bei Mario Larch, den wir im Master halt hatten, den hatte ich irgendwie noch nicht und habe dann irgendwie mega krasse Prokrastinationsängste so auch entwickelt und immer so vor mich hergeschoben und bin dann auch mal durchgefallen und so und hatte dann irgendwie teilweise Hausarbeiten geschrieben, die schon gute Noten hatten, aber trotzdem gemerkt, wenn ich mich wirklich hinsetzen muss und coden muss auf Starter, dann punktuell macht mir das schon Spaß und ist interessant und ein cooles Gefühl, wenn dann ein cooles Ergebnis rauskommt. Aber es ist nicht geil genug, dass ich das irgendwie jetzt mein Leben lang machen möchte. Also es ist nicht so, also ich hatte Freunde, die dann gesagt haben, für mich ist es halt irgendwie wie Age of Empires. Also für mich so, ich kann tagelang Starter ballern und Code schreiben und ich finde es mega geil. Und ich habe mir nur so gedacht so, hä, aber wenn der das so cool findet, dann musst du das doch auch cool finden. Weil ihr versteht euch gut und du willst auch so sein wie er und deswegen muss es dir doch auch Spaß machen. Aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht.
War dir das schwer einzugestehen?
Ja, schon. Also das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mir das eingestehen konnte, weil sich's natürlich erstmal so anfühlt wie so, du bist ein Loser, du hast es jetzt nicht drauf für den Bereich so. Ja. You can't hack it so. Und hab dann aber irgendwie, bin ich an den Punkt gekommen, also wo es wirklich nicht mehr ging, also wo ich wirklich echt so Burnout-mäßig echt mir so die Energie einfach ausgegangen ist. Also ich habe da auch gar kein Problem damit, jetzt irgendwie drüber zu reden im Podcast, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn man über sowas so Mental Health und so Leute wissen, dass das gar nicht, also es kann trotzdem noch was aus einem werden. So. Und ich hatte Panikattacken und ich hatte, also wirklich, es war ganz, ganz blöd irgendwie und habe dann, und es war dann auch so, Stück für Stück sind so alle Leute um mich rum mit ihrem Master fertig geworden und sind weggegangen und ich bin immer älter geworden gefühlt und jedes Semester war ich dann so, waren dann wieder neue Erstis da, wo ich mir dachte so, okay, langsam ist es echt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, 26, 27 noch auf diese Ersti-Partys gehe. So kam mir das damals vor zumindest.
Ja.
Und dann so diese Vorstellung, nochmal 5 Jahre für diese Promotion in Bayreuth zu bleiben, ja, war dann nicht das, was ich wollte. Und habe dann, hatte zum Glück dann zwei Chefs in Bayreuth, die alle so, die beide super, super verständnisvoll waren und dann noch Zeit hatten. Also das, diese Stellen hängen ja auch immer so ein bisschen an Fördermitteln, wo du bis zu bestimmten Zeitpunkten dann halt die Stellen besetzt haben musst und so. Und dann war glücklicherweise auch noch genug Zeit, dass man die Stelle anders besetzen konnte. Und dann hat mein Freund Philipp Meyer hat die Stelle übernommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der
leider
gibt
nicht
auch viele Kurse mittlerweile in Bayreuth noch, ja, nach wie vor.
Warst du, darf ich kurz fragen,
und dann stand ich wieder da.
So. Ja, wollte ich gerade fragen, ja? Warst du erleichtert danach oder war es eher so, oh Gott, jetzt muss ich mir wieder was Neues überlegen, wohin jetzt wieder mit mir?
Das war so ein bisschen das beides. Also einerseits war ich erleichtert, weil ich gemerkt habe, das war der richtige Schritt. Andererseits dachte ich mir so, ja, okay, gut. And now? Mhm. Und hatte dann eben noch meine Masterarbeit vor mir und, weiß nicht, ein, zwei Hausarbeiten oder sowas noch. Also war jetzt nicht mehr so unfassbar viel, was ich zu tun hatte in dem Master, aber schon noch irgendwie, also es war halt klar so, okay, das muss ich jetzt halt noch machen, mhm, und dann ist so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Und dann habe ich mich, dann wollte ich halt wieder so internationale Organisationen und habe gesagt, so, dem gebe ich jetzt nochmal einen Shot und will es wirklich nochmal ausprobieren und wissen. Und habe dann mich beworben beim Carlo-Schmidt-Programm bei der OECD, mhm, und bin da auch genommen worden und bin dann mit noch meiner Masterarbeit im Gepäck, weil ich die auch nicht schnell genug fertig gekriegt habe, nach Paris gegangen und habe in der International Migration Division gearbeitet bei der OECD.
Glaubst du, dass dieses Prokrastinieren, dass du einfach ein Typ bist, der prokrastiniert? Oder glaubst du, das kam auch einfach von fehlender Leidenschaft und von fehlendem Interesse?
Ich dachte früher immer, ich bin so ein Typ, der, wo das einfach, der irgendwie so anfällig ist dafür. Mhm. Und vielleicht bin ich das mehr auch als manche andere Leute, aber ich glaube nicht mehr als der Durchschnittsmensch. Ich glaube, also ich habe es gemerkt, so nachdem ich dann eben diesen, also nach der OECD und ich dann zum Journalismus gegangen bin und gemerkt habe, so okay, das ist jetzt wirklich, that's it. So, ich bin wieder da, wo ich eigentlich nie, also wo ich immer hätte sein sollen. Und da ist es komplett verschwunden. Also klar, es gibt jetzt immer noch so, ja, weiß ich nicht, manchmal irgendwelche nervigen Aufgaben, die man dann vielleicht so ein bisschen vor sich herschiebt und so, aber überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dieser Zeit, mit dieser Selbstsinnsuchenzeit dann im Master nochmal, wo ich immer wieder gemerkt habe, das ist jetzt nicht das Richtige und das ist jetzt nicht das Richtige und so und ja irgendwie schon Sachen gemacht habe, die ja cool waren und vielleicht auch gut irgendwie im Lebenslauf dann letztlich ausgesehen haben, aber immer ich danach so ein bisschen unzufrieden damit war und dann eben diese eine Phase hatte, wo ich ganz viel prokrastiniert hatte. Ich glaube, das kam einfach wirklich davon, dass ich nicht wusste, wo will ich in meinem Leben hin und was soll hier aus allem werden und dann keine produktive Methode hatte, um diese Fragen für mich aufzulösen, mhm, und versucht habe, denen so ein bisschen auszuweichen und halt wusste so, okay, naja, sobald ich eben meine Masterarbeit vielleicht geschrieben habe, dann gibt es keinen drinnen mehr, so dann musst du dich der Lebensrealität stellen und dich halt auf Jobs bewerben und so und aber wenn du jetzt halt noch, also so bewusst habe ich mir das nicht so gedacht, aber im Rückblick
unterbewusst
erscheint mir das ein bisschen klar so, wenn du jetzt noch ein bisschen länger an der Masterarbeit rumwurstelst und aber allen, dann kannst du in der Zeit allen erklären, so du arbeitest an deiner Masterarbeit und du machst ja was, ja, und so und hast noch mal ein bisschen Zeit darüber nachzudenken und musst noch nicht dich sozusagen immediately mit dem ganzen Zeug da von nach dem Master irgendwie befassen. Und das ist, sehe ich bei vielen anderen Leuten auch, dass die, also, oder habe ich bei vielen Leuten gesehen und ich sehe es auch jetzt häufig bei Leuten, die so ein paar Jahre jünger sind als ich, dass da manchmal ähnliche Sachen passieren im Master oder im Bachelor oder im Studium generell.
Also du hast ja erzählt, dass du dann so ein bisschen dein Burnout so ein bisschen so quasi, also nicht quasi, bekommen hast, so bei der Promotion und so. Was würdest du Leuten raten, die so, dass es nicht so weit kommen muss quasi? Also, oder was hättest du dir gerne zu der Zeit gesagt?
Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob Burnout da das richtige Wort ist. Ich benutze das manchmal so ein bisschen
stellvertretend,
leger, ja. Aber also es war schon so ein, genau, also es war schon so eine, es war schon mehr als jetzt nur so ein bisschen,
kein Bock,
mir geht es so ein bisschen, also es war schon blöd so, ne? Ich glaube, was ich erst lernen musste, ist zum einen so, es gibt nicht so viel, was man wirklich falsch machen kann. Im Sinne von, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat, verschiedene Kurse an der Uni oder Praktika oder so, dann einfach mal eins davon machen und so. Und es muss nicht immer sofort das sein, was einem dann quasi den Weg zeigt, was man für alle Zeiten machen muss. So. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es nichts, also mir ging es so, und vielleicht ist es auch so ein bisschen eine allgemeine Kultur im Studium, zumindest in dem Masterstudium zu der Zeit vielleicht geschuldet, also ohne da jetzt irgendwie einen Finger drauf zeigen zu wollen, aber so, dass man dieses Gefühl hat, ich muss mich jetzt ranhalten. So. Also ich bin hier umgeben von lauter krassen Leuten.
Ja, oh, kenne ich.
Und wenn ich auch nur einen Tag Pause mache, dann falle ich quasi, dann vergrößert sich der Abstand zu den anderen oder so.
Also und ganz, ganz doll immer noch vertreten. Und also wir hatten, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber wir hatten, also die Charlie hatte ein Interview mit dem Häckselmann. Und also dem Gründer von P&E, und der hat gesagt, das ist in P&E ganz stark. Da kommen Leute, die meistens die Besten auf der Schule waren oder weiß ich nicht was, und alle kommen zusammen und plötzlich treffen sich diese Leute, die so gut waren und hier und alles das und sowas, und dann plötzlich sind sie nicht mehr der Beste und sowas, und dass da so ein riesiger Hustle entsteht und so ein riesiges implizites Wetteifern, was so ungesund ist und so unschön. Also das ist immer noch leider da, also man gibt es nicht gerne zu.
Ja,
aber
das war damals auch so. Also das ist zum Beispiel auch was, wo es, glaube ich, der Master und der Bachelor sich so ein bisschen ähneln.
Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!